ARD Sounds.
Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine rechtsextremistische Partei eine realistische Chance bekommen könnte, eine Landesregierung zu führen. Mit diesem Ergebnis muss die politische Landkarte Deutschlands neu vermessen werden. Friedrich Merz war angetreten, um die Umfragewerte der AfD zu halbieren. Stattdessen hat er seine Partei in eine Abwärtsspirale gezogen und die SPD gleich mit. Dass es so weit kommen konnte, ist auch das Versagen aller anderen Parteien. Über Jahre haben sie zugesehen, wie das Vertrauen in politisches Handeln mehr und mehr gesunken ist. Und sie haben zugelassen, dass die AfD die Ängste und Sorgen der Menschen zu ihrem politischen Kapital machte. Ja, sie haben vor der AfD gewarnt. Aber sie haben keine überzeugenden Antworten gefunden, warum die Menschen im Land stattdessen sie wählen sollten. Das Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen schwindet im Rekordtempo. Diese Mehrheit für die AfD ist deshalb nicht nur der Sieg einer Partei. Es ist ein brutales Eingeständnis der politischen Niederlage ihrer Gegner. Auf Kosten einer freien und gleichen Gesellschaft.
So hat die Chefredakteurin des Mitteldeutschen Rundfunks, Christine Bohmann, etwas gekürzt die Wahl in Sachsen-Anhalt in den Tagesthemen vom 6. September kommentiert. Die AfD ist die mit Abstand stärkste Partei geworden und das wird auch großen Einfluss darauf nehmen, wie öffentlich-rechtliche Medien in Sachsen-Anhalt künftig arbeiten können. Wie geht's mit dem MDR in Sachsen-Anhalt weiter? Das beschäftigt uns gleich. Wie geht es weiter für den Mitteldeutschen Rundfunk in Sachsen-Anhalt? Auch nach der Wahl hat der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund noch einmal den Plan seiner Partei, den Medienstaatsvertrag für das Land Sachsen-Anhalt zu kündigen, bekräftigt. Wir haben in der Sendung vom 29. August darüber ausführlich berichtet, was das konkret bedeuten würde. Sie können die Sendung auch immer noch in der ARD-Sounds-App hören. Ich spreche jetzt mit Tim Herden, dem Direktor des MDR-Landesfunkhauses in Magdeburg, über die Bedeutung dieser Wahl für die journalistische Arbeit des MDR. Hallo, Herr Herden.
Schönen guten Tag.
Wie ist denn die Stimmung unter den Mitarbeitern des MDR in Sachsen-Anhalt nach dieser Wahl aktuell?
Na, die ist schon angespannt, erstmal durch das Wahlergebnis. Und natürlich gibt es auch eine Betroffenheit im Haus, weil eben im Raum steht die Kündigung der Staatsverträge für alle öffentlich-rechtlichen Medien und natürlich damit auch den MDR-Staatsvertrag. Aber auf der anderen Seite leisten wir eben jetzt auch unseren Job. Wir machen eben die Berichterstattung über die Folgen der Wahlen, wie jetzt also auch die Regierungsbildung möglicherweise stattfinden könnte. Und wir versuchen auch sehr stark, die Stimmung in diesem Land gerade über unsere Ausspielwege zu transportieren, weil ich glaube, es gibt auch sehr große Verunsicherung unter den Bürgern im Land, wie es jetzt weitergeht. Und es gibt ja keine klaren Mehrheitsverhältnisse. Und wir versuchen auch diese Fragen mit unserer Berichterstattung zu beantworten.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerät ja mit dem Wahlergebnis vom letzten Sonntag auch weiter unter Druck. Also ich habe es gerade schon gesagt, die AfD in Sachsen-Anhalt möchte daran festhalten, die Medien- und Rundfunkstaatsverträge zu kündigen, auch ohne absolute Mehrheit. Was bedeutet das für die Berichterstattung oder könnte das bedeuten für die Berichterstattung aus und über Sachsen-Anhalt?
Für uns bedeutet das momentan erstmal, dass wir weiter unseren Job machen. Wir müssen berichten und da halten wir uns einfach an die Regeln des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir berichten hier aus Sachsen-Anhalt, für Sachsen-Anhalt, was ist. Und das tun wir praktisch vor allem eben im Interesse unserer Nutzerinnen und Nutzer, die von uns erwarten, dass sie auf die wichtigsten Fragen, die sie selber haben, zu der Situation Antworten bekommen. Und wir müssen die AfD dabei genauso behandeln wie alle anderen Parteien. Das wird durch das Grundgesetz geregelt. Das ist einfach das Parteienprivileg. Und da gibt es keine Änderungen in der Berichterstattung, wie wir sie vor dem Wahltag gemacht haben und wie sie in unserem Wahlkonzept festgeschrieben war, sondern das bleibt einfach genauso gleich der Anspruch, den wir als öffentlich-rechtliches Medium hier erfüllen.
Vor der Wahl hat der MDR mit geplanten Programmausfällen im Radio und auch im Fernsehen und auch mit schwarzen Kacheln auf Social Media darauf aufmerksam gemacht, was fehlen würde, wenn der Staatsvertrag unter anderem mit dem MDR gekündigt werden würde. Inwiefern machen Sie jetzt nach der Wahl die nun eventuell auch kommenden Herausforderungen des MDR weiterhin auch zum Thema Ihrer Berichterstattung?
Ich glaube, momentan sind wir nicht das Thema für die Menschen hier in Sachsen-Anhalt. Ich glaube schon, dass es in den politischen Diskussionen und auch Sendungen, wie wir sie jetzt hier gerade führen, ein Thema ist. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt uns zu stark zum Thema machen würden als öffentlich-rechtlicher Rundfunk und den Problemen, an den Bedürfnissen der Menschen hier im Land vorbeisenden würden. Und deshalb haben wir diese Aktion jetzt erst einmal eingestellt und machen da auch nichts weiter. Wir werden natürlich weiter darauf aufmerksam machen, vor allem in Off-Air-Veranstaltungen, wenn wir unterwegs sind mit Programmdialogen beziehungsweise auch bei Previews von Sendungen und so weiter, werden wir das Thema anschneiden. Wir versuchen auch weiter mit den Menschen darüber hier in Sachsen-Anhalt ins Gespräch zu kommen. Aber wir werden erstmal diese Unterbrechung, die Sendepause und das Schwarzbild nicht weiter fortsetzen.
Tim Herden, Direktor des MDR-Landesfunkhauses in Sachsen-Anhalt, ist immer noch bei mir im Medienmagazin zu Gast. Wir sprechen darüber, was das starke Abschneiden der AfD in Sachsen-Anhalt für den Mitteldeutschen Rundfunk bedeutet. Herr Herden, Christine Bohmann, die Chefredakteurin des MDR, hat in einem Kommentar in den Tagesthemen Friedrich Merz und die etablierten Parteien für den Aufstieg der AfD mitverantwortlich gemacht. Wo sehen Sie eine Mitverantwortung des MDR, wenn Sie in Ihrem Programm der AfD, die in Sachsen-Anhalt ja als gesichert rechtsextrem gilt und ihren Positionen Sendezeit eingeräumt haben, auch wenn sie das müssen?
Aber wir müssen ja der AfD Sendezeit einräumen. Wir müssen über die AfD berichten. Die AfD ist geschützt, wie kann ich nochmal wiederholen, durch das Parteienprivileg des Grundgesetzes. Also das Parteienprivileg schützt die AfD. Also wir müssen jede Partei gleich behandeln. Die AfD ist nicht verboten. Sie ist sozusagen, auch dass sie rechtsextremistisch eingestuft ist, spielt für die Berichterstattung keine Rolle. Wir müssen über die AfD genauso berichten wie über alle anderen Parteien. Natürlich auch über ihre Positionen, über ihre Wahlziele. Und das haben wir getan. Wir haben über alle Parteien, eben auch inklusive der AfD, entsprechend der abgestuften Chancengleichheit in der Vorbereitung der Landtagswahlen berichtet. Und da können wir uns jetzt auch nicht einschränken. Da gibt es überhaupt keinen Grund dazu. Da würden wir uns selber widersprechen, dass wir die Meinungsvielfalt in diesem Land auch transportieren wollen und transportieren müssen. Und dazu gehört eben die AfD. Die AfD, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, ist eben immer noch ist keine verbotene Partei. Es gibt kein Verbot der AfD. Und deshalb müssen wir einfach auch unseren Auftrag gegenüber der AfD erfüllen und müssen eben einfach auch sie in der Berichterstattung genauso vorkommen lassen wie die anderen Parteien. Das ist die Diskussion, die man darüber führt, dass man der AfD weniger Sendezeit einräumt. Die ist einfach nicht rechtskonform und deswegen ist sie für uns auch nicht, sozusagen können wir da auch nicht dagegen verstoßen.
Dass die AfD stattfinden muss in den öffentlich-rechtlichen Medien, ist natürlich richtig. Die Frage ist aber, wie findet sie darin statt? Also darüber kann man ja schon diskutieren. Sehen Sie da Fehler oder sind Sie der Meinung, Sie haben das auf die bestmögliche Art und Weise gemacht, wie man das eben hätte tun können im Vorfeld dieser Wahl?
Ich glaube, wir haben das sehr gut gemacht und dafür bekommen wir auch sehr viele positive Kritiken für die Gesprächsführung, zum Beispiel durch unsere beiden Moderatoren, Susanne Reichenbach und Gunnar Breske in den Wahlarenen, auch die Interviews mit den Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien und ja auch mit Ulrich Siegmund. Auch dafür haben wir positive Kritiken bekommen, wie wir dort mit den Spitzenkandidaten und eben auch der AfD umgegangen sind. Und wir haben kritische Nachfragen gestellt, was der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist zu den Forderungen aus den Wahlprogrammen der AfD. Wir haben die AfD also zum Beispiel auch in einer Reportage von Thomas Datt, was würde sich verändern durch die AfD, haben wir auch klar beschrieben, was die Ziele der AfD sind. Aber wir müssen natürlich auch auf einen Nutzer, wir können nicht die Nutzer belehren darüber, sondern wir müssen den Nutzern auch die Gelegenheit geben, sich selber ein Bild davon zu machen, was sie von der AfD denken, halten oder sonst was wollen, weil das einfach das Ziel ist. Unser Auftrag auch ist, dass die Meinungsbildung in diesem Land vorangetragen wird, aber nicht, dass wir die Meinungsbildung permanent beeinflussen.
Rund um die Wahl gab es auch vermehrt Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, was auch auf den AfD-Wahlkampf zurückgeführt worden ist. Wie schützen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Wir schützen natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen, wenn wir den Eindruck haben, dass sie gefährdet sind bei Reportereinsätzen und stellen ihnen dann zum Beispiel Personenschützer zur Seite, die sie eben bei Dreharbeiten auch schützen.
Ist das neu für Sie?
Das tun wir schon länger. Im Endeffekt auch seit der Zeit, dass ich hier in Sachsen-Anhalt bin als Funkhausdirektor, das ist jetzt 4 Jahre her, waren wir immer in der Situation, dass es zu gefährlichen Situation bei Veranstaltungen kommen könnte. Und wir haben dann dieses Mittel auch schon früher eingesetzt.
Tim Herden, Direktor des MDR-Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt, über die Bedeutung der Wahl für die Arbeit des MDR. Was mit dem MDR passieren würde, sollte es tatsächlich so weit kommen, dass der Medienstaatsvertrag mit dem MDR gekündigt wird. Darüber haben wir in der Sendung vom 29. August ausführlich berichtet. Die Sendung gibt's immer noch in der ARD-Sounds-App zu hören. Wie Journalistinnen und Journalistinnen kritisch über die AfD berichten können, das beschäftigt uns hier im Medienmagazin gleich noch weiter. Wir holen uns die Empfehlung eines Politikwissenschaftlers ein. Wir haben es auch dank Ihnen geschafft. Das hat Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund am Montag gegenüber der Presse in der Bundespressekonferenz in Berlin gesagt. Und dass wir in Anführungszeichen Systemmedien mal ein Danke von der AfD erhalten, also das hätte ich nicht gedacht. Aber es wirft natürlich auch Fragen auf. Und es gibt auch Stimmen wie beispielsweise die Europäische Rabbinerkonferenz, die sagen, die Medien tragen auch eine Mitverantwortung am Wahlerfolg der AfD. Wie also berichten über die Partei? Das will ich jetzt mit Kurt Schmelzle besprechen, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, der sich genau mit diesem Thema schon etwas länger beschäftigt. Hallo, Herr Schmelzle.
Hallo, Frau Sickert.
Aktuell wird auch die Rolle der Medien beim starken Abschneiden der AfD in Sachsen-Anhalt diskutiert. Beispielsweise die Europäische Rabbinerkonferenz sieht eine Mitverantwortung der Medien. Und auch die AfD selbst hat sich sogar bedankt, weil die Presse ihnen dabei geholfen hätte, diesen Erfolg zu erlangen. Wie schätzen Sie das ein?
Ich fürchte, da ist etwas dran. In der Forschung ist es so, dass vor allem zwei Mechanismen diskutiert werden, durch die die Berichterstattung über die Radikalrechte zu ihrem Erfolg beiträgt. Und die Stichworte, die hier relevant sind, sind Normalisierung und Salienz. Bei der Normalisierung, das ist ja auch sozusagen ein Stichwort, das wir aus der medialen Debatte schon kennen, geht es darum, dass radikal rechte Parteien und ihre Forderungen, etwa die Forderung nach Remigration, als legitime Forderung innerhalb des demokratischen Pluralismus dargestellt werden und damit ihr Stigma verlieren. Also dass es nicht mehr Forderungen sind, die irgendwie dazu führen, dass man sagt, mit diesen Leuten wollen wir nichts zu tun haben, dass es ein Tabu gibt, sondern dass, wenn sie einfach neben anderen Forderungen, wie die Forderung, dass man irgendwie die Steuern erhöhen sollten, ganz normal diskutiert werden, führen sie dazu, dass dieses Stigma abgebaut wird und das Tabu bröckelt. Und das ist etwa der Fall, wenn zum Beispiel diese Remigrationsforderungen einfach diskutiert werden, als wäre es eine sonst wie beliebige politische Forderung. Und der zweite Mechanismus, der wichtig ist, ist Salienz. Salienz bezeichnet die relative Bedeutung eines Themas in der öffentlichen Debatte. Ein gutes Beispiel ist der Bundestagswahlkampf 2025, wo nach meinem Empfinden eigentlich über kein anderes Thema als über das der Migration gesprochen wurde. Und nun ist es so, dass diese Themen halt für die Parteien unterschiedlichen Wert haben. Die Parteien besitzen sozusagen Themen. Und wenn über das Thema der einen Partei, Migration zum Beispiel von der AfD, unverhältnismäßig viel gesprochen wird, dann zahlt das auf ihr Konto ein. Hätten wir einen Bundestagswahlkampf gehabt, der zum Beispiel sich um Fragen vom Klimawandel gedreht hätte.
Ja, Klima war kein Thema mehr.
War kein Thema mehr. Das hätte wahrscheinlich einer anderen Partei geholfen. Und insofern, die Themen, die gesetzt werden und auch das Framing für diese Themen, also über Migration kann man ja aus verschiedenen Perspektiven reden, demografischer Wandel, Migration ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft, oder man redet über so etwas wie in Anführungsstrichen Ausländerkriminalität. Und je nachdem, welche Themen ins Zentrum gerückt werden, zahlt das auf die Konten der Parteien unterschiedlich ein. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass wir jetzt sowohl in Sachsen-Anhalt als auch im Bundestagswahlkampf unverhältnismäßig viel über die Themen gesprochen haben, die der AfD nützen.
Schauen wir doch mal auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also in den Wahlkampfsendungen beim MDR beispielsweise war die AfD eingeladen. Auch beim NDR wurde der AfD-Spitzenkandidat interviewt, also im Vorfeld der Mecklenburg-Vorpommern-Wahl. Und auch beim RBB wird jetzt eben, wir wählen ja auch bald hier in Berlin, die AfD wieder Sendezeit bekommen in so einem Spitzeninterview unter anderem. Die Öffentlich-Rechtlichen dürfen keine relevanten Parteien ausschließen, wenn es um die Berichterstattung geht. Also man kann jetzt nicht sagen, wir berichten jetzt nun gar nicht über die AfD. Gleichzeitig, und auch das haben Sie ja schon angesprochen, kann ja genau diese Präsenz rechtsextreme Positionen auch normalisieren. Was bedeutet das aus Ihrer Perspektive für den journalistischen Umgang mit so einer Partei? Also beispielsweise in einem Spitzengespräch. Was könnte ein öffentlich-rechtlicher Sender dort vielleicht anders, besser, gut machen?
Ich plädiere für sowas, das habe ich mal normalisierungsbewussten Journalismus genannt. Das ist also ein Journalismus, der sich über diese beiden Mechanismen, die ich gerade genannt habe, Normalisierungseffekte und Salienzeffekte bewusst ist und das mit einkalkuliert in seiner Berichterstattung. Und das kann dann dazu führen, dass man zum Beispiel nochmal darüber nachdenkt, ob man tatsächlich immer die Themen, die einem von der AfD zum Beispiel vorgesetzt werden, auch tatsächlich so ins Zentrum der Berichterstattung stellt oder ob man da mal bewusste Kontrapunkte setzt und versucht mal ein Interview zu führen mit AfD-Vertreterinnen über etwa das Klimathema oder sonstige Themen, aber nicht immer nur über ihre Themen, über die sie sprechen wollen. Es geht jetzt auch nicht darum, sozusagen Gegenthemen zu setzen. Das ist die Aufgabe von den anderen Parteien und nicht des Journalismus. Mhm. Aber selber.
Aber vielleicht Positionen zu entlarven, oder?
Ja, Position zu entlarven und selber einfach souverän zu bleiben darüber, worüber man denkt, es wichtig wäre zu berichten und sich das nicht diktieren zu lassen. Und das Zweite ist, dass man sich die Normalisierung bewusst macht und nur weil die AfD radikale Positionen vertritt, muss man die nicht dann auch sozusagen als einfach Teil des Pluralismus akzeptieren, sondern jedes Mal sagen, also diese Forderung nach Remigration wird von führenden Verfassungsrechtlern etwa als verfassungswidrig wahrgenommen. Und es nicht einfach zu akzeptieren, wie die Forderung nach irgendwie einer Steuererhöhung oder Senkung oder so etwas.
Das sind die Sendungen für das erwachsene Publikum auf der einen Seite. Nun war die AfD beispielsweise auch beim KiKA zu Gast. Auch dort gab es ein Spitzengespräch mit dem AfD-Spitzenkandidaten aus Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Und in Sachsen-Anhalt ist wohlgemerkt auch der Landesverband der AfD als rechtsextrem eingestuft worden. Wie bewerten Sie so ein Interview in einer solchen Sendung? Ist das richtige Format, also jemandem aus der AfD so viel Platz einzuräumen?
Also ich muss sagen, das hat mich wirklich schockiert. Das scheint mir eine der sozusagen journalistischen größten Fehlleistungen der letzten Jahre im Umgang mit der AfD gewesen zu sein. Aus zwei Gründen. Das eine ist, dass natürlich jemanden in einer Kindersendung auftreten zu lassen, ist sozusagen, besser kann man nicht normalisieren. Damit zeigt man sozusagen, dass es eine Haltung, die wir sozusagen überhaupt keine Vorbehalte haben, womit man auch Kinder und Jugendliche konfrontieren kann. Und das allein sozusagen ihnen in so einen Kontext zu stellen, ist für mich einfach ein Inbegriff von Normalisierung. Das ist das eine. Aber was ich vielleicht sogar noch schlimmer fand, ist, wie das gemacht wurde. Weil das Interview wurde ja nicht von Journalistinnen geführt, sondern von einer Jugendlichen, die da so als Kinderreporterin sozusagen mit Ulrich Siegmund sprechen sollte. Und die hat das natürlich sehr engagiert gemacht und ihr Bestes gegeben. Aber damit hat, glaube ich, die Reaktion gezeigt, dass sie gar nicht mehr sozusagen Interesse daran hat, in die Auseinandersetzung zu gehen, sondern hat das an eine dritte Person abgeladen, weil man sich selber sozusagen nicht in diesen Konflikt begeben wollte und hat dann eine 17-Jährige mit Ulrich Siegmund das Interview führen lassen und damit gleichzeitig versucht sozusagen den Kieger aus der Kontroverse zu halten, weil die kritischen Fragen musste dann die Jugendliche stellen. Und das muss ich sagen, hat mich richtig schockiert.
Es gibt ja nun unterschiedliche Arten von Berichterstattung. Also es gibt die Berichterstattung im fortlaufenden politischen Alltagsgeschäft über Parteien und es gibt eben natürlich eine Wahlkampfberichterstattung, die unter Umständen auch anders aussieht. Was würden Sie empfehlen, wie sollten Medien in der jeweiligen Situation mit der AfD umgehen?
Ja, also ich denke, man muss im Wahlkampf ist natürlich ein anderes Geschäft als die Hintergrundberichterstattung, die man sozusagen über den ganzen Wahlzyklus macht. Im Wahlkampf ist es aber auch wichtig, sich vielleicht nicht so sehr treiben zu lassen, sondern trotzdem mal die grundsätzlichen Fragen anzusprechen. Und das ist, glaube ich, so eine Gefahr, dass man im Wahlkampf dann häufig sich sozusagen von dem Horse Race, wird das auf Englisch genannt, also sozusagen, wer liegt jetzt vorne, welche Koalitionsoption gibt es und sowas treiben lässt. Und das führt natürlich auch wiederum dazu, dass diese Andersartigkeit der Partei und vor allem ihrer Forderung nicht so sehr im Zentrum stehen. Und auch hier würde ich sagen, sozusagen Reflexion über die Rolle, die man hat, über die Aufgaben vor allem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die sich ja nicht nur in der objektiven Berichterstattung und in dem Informationspflicht sozusagen erschöpfen, sondern auch eine ganz wichtige Rolle haben für die Bewahrung der Demokratie, sowohl in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als auch in dem rechtlichen Auftrag, der etwa im Medienstaatsvertrag niedergeschrieben ist.
Politikwissenschaftler Kurt Schmelzle darüber, wie Medien gerade auch im öffentlich-rechtlichen Kontext über die AfD berichten sollten. Wie die AfD sich selbst inszeniert hat, und zwar auf TikTok. Darum geht's gleich. Die AfD nutzt die Social-Media-Plattform TikTok im Wahlkampf, so auch wieder in Sachsen-Anhalt. Und das macht sie gut, zumindest wenn man auf die Reichweite und die gezielte Ansprache von jungen Wählerinnen und Wählern schaut. In Sachen TikTok-Reichweite macht der AfD niemand etwas vor. Azadeh Kakavand ist Medienforscherin am Forschungsinstitut für gesellschaftlichen Zusammenhalt und hat im Vorfeld der Wahl die Präsenz der Parteien auf TikTok analysiert. Jetzt erzählt sie uns, was sie herausgefunden hat. Hallo, Frau Kakavand.
Hallo.
Die AfD kommt in ihrer Untersuchung auf knapp 21 Millionen TikTok-Aufrufe, die CDU trotz deutlich mehr Videos nur auf 1,9 Millionen im Vergleich. Was macht denn die AfD auf der Plattform offenbar erfolgreicher als die anderen Parteien?
Also ich glaube, zuerst mal ist es wichtig zu sagen, dass Sichtbarkeit nicht unbedingt gleich Erfolg ist. Aber es spielt natürlich auch zusammen, dass mehr Leute den Auftritt sehen und sich das einprägt. Grundsätzlich ist der Aufbau von Plattformen wie TikTok ein Firmengeheimnis. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie die Funktionsweise von den Algorithmen ist und die verändern sich immer wieder. Das heißt, selbst wenn wir jetzt Erkenntnisse von vor 2 Jahren haben, heißt das nicht, dass wir das heute jetzt genauso wieder anwenden können. Aber wir wissen, dass AfD-Akteure schon lange auf TikTok aktiv sind und Ressourcen nutzen und dadurch FollowerInnen gewonnen haben. Und das könnte ein Faktor für höhere Aufrufzahlen sein.
Das heißt, es ist also für Parteien von Vorteil, nicht nur im Rahmen des Wahlkampfs ordentlich Alarm in Anführungszeichen auf TikTok zu machen, sondern kontinuierlich eigentlich die Plattform zu bespielen, um dann eben, wenn es drauf ankommt, schlagkräftiger in Anführungszeichen zu sein?
Auf jeden Fall. Parteien sind da nicht anders als InfluencerInnen, die auch immer mit dem Algorithmus interagieren müssen und immer weiter posten müssen, damit sie weiter Beachtung finden.
Ein Großteil dieser Reichweite der AfD, die geht ja auf einzelne, besonders erfolgreiche Accounts zurück. Und ist die enorme TikTok-Reichweite der AfD also tatsächlich eine Stärke der Partei als solches oder vor allem eine Stärke einzelner politischer Influencer?
Einzelne Kandidierende haben eine sehr hohe Reichweite, das sehen wir auch. Vor allem der Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat eine höhere Reichweite als zum Beispiel auch Alice Weidel. Aber auch andere Kandidaten der AfD haben Beiträge, die besonders viel angesehen wurden. Auf TikTok können einzelne Videos viral gehen, also viel Aufmerksamkeit bekommen, auch wenn der Account sonst gar nicht so bekannt ist. Also dann ist es ein einzelnes Video, was extrem viel geguckt wurde und das spielt dann in diese Reichweite eines Accounts natürlich rein.
Und was macht so ein Ulrich Siegmund, der ja offenbar sogar erfolgreicher ist als Alice Weidel, zumindest auf TikTok, anders als andere Politiker, eben auch in der AfD?
Also wir haben den schon im Bundestagswahlkampf auch gesehen als sehr präsent auf der Plattform. Da hat er auch eins der Top 300 gesehenen Videos gepostet, obwohl er ja gar kein politisches Amt im Sinne von Ministerpräsident oder so hatte und nur für Sachsen-Anhalt steht. Also das war schon eine sehr starke Leistung. Und was er macht, ist, er personalisiert stark, er ist fast immer zu sehen, er spricht oft in die Kamera, auch emotionalisiert, was dann Leute mitnimmt. Er hat aber auch wirklich professionell dynamisch geschnittene Videos und nutzt klassische populistische Strategien, wir gegen die Rhetorik, ganz viel gegen Migranten. Und was spannend ist jetzt im Wahlkampf, ist zu beobachten, was auf seinen Videos ist. Da ist eine starke Verknüpfung von Offline- und Online-Wahlkampf mit Videos von Marktplätzen und so Volksfeststimmung, dass Behauptungen mit Fehlinformationen und Wahlversprechen, die rechtlich gar nicht umsetzbar sind, dabei sind. Das wird auf TikTok aber nicht eingeordnet. Also kann er sehr viel behaupten und ob das am Ende umsetzbar ist, ist eine andere Frage. Was wir auch bei der AfD so ein bisschen sehen, auch wenn wir das jetzt nicht explizit weiter quantifiziert haben, ist, dass die AfD KI-Inhalte benutzt, also KI-Videos, nicht unbedingt Siegmund, aber was er dann wieder teilt und andere PolitikerInnen, ja, KI-generierte Inhalte auch nutzt.
Und was man ja sagen kann, also diese Emotionalisierung, die Sie auch angesprochen haben, die funktioniert ja auf den Plattformen, nicht nur bei TikTok, aber eben auch bei TikTok ja sehr gut. Was sagt denn Ihre Untersuchung jetzt darüber aus, warum denn die AfD-Inhalte, vielleicht eben genau wegen dieser Emotionalisierung, so besonders gut funktionieren, also Reichweite erzielen? Und welche Rolle spielen eben die Logiken der Plattform dabei?
Also unsere Untersuchung kann dazu keine definitive Aussage treffen, weil wir uns ja nur angucken, wie viel wurden die Beiträge gesehen. Aber so aus der Beobachtung ist es grundsätzlich so, dass alle Social-Media-Plattformen Geld damit verdienen, dass die Menschen Zeit darauf verbringen. Das heißt, diese Nutzungszeit, die Menschen mit dem Smartphone verbringen und TikTok angucken, die soll maximiert werden, weil die Plattform dadurch Geld verdient. Und die AfD beherrscht das ganz gut. So Videos zu machen, die dann halt weiter geguckt werden, wenn die weiter geguckt werden, dann wird das wieder vom Algorithmus anderen Leuten vorgeschlagen. Und dadurch kumuliert sich das so.
Einige Experten sehen ja auch in der enormen Reichweite der AfD bei TikTok einen Grund für den Wahlerfolg. Wie bewerten Sie das?
Kausale Schlüsse sind auch hier schwierig von unserer Untersuchung, weil Wahlentscheidungen auch einfach super komplex sind und wir nur TikTok untersucht haben. Das ist eine sehr beschränkte Aussagekraft, einfach weil der Wahlkampf nicht auf das Internet beschränkt ist und TikTok wiederum nur ein kleiner Teil der sozialen Medien im Internet ist. Die Aufrufe, die wir gemessen haben, können auch einfach von überall herkommen. Also die können aus Sachsen-Anhalt kommen, aber auch aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland. Das können wir nicht sagen. Dafür kriegen wir keine Daten. Aber der Reuters Digital News Report erfasst Nachrichtennutzung in vielen Ländern, auch in Deutschland. Und der sagt, ca. 19% der Befragten in dem Report in Deutschland nutzen TikTok und 7% auch, um Nachrichten zu konsumieren. Das ist gar nicht mal so viel. TikTok ist aber bei jungen Menschen beliebt. Das kann aber nicht den Wahlerfolg generell in Sachsen-Anhalt jetzt erklären.
Wir brauchen also insgesamt noch mehr Informationen darüber, wie TikTok im Wahlkampf tatsächlich funktioniert. Azadeh Kakavand vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt hat uns erzählt, wie die AfD TikTok im Wahlkampf eingesetzt hat. Und das war's für heute vom Medienmagazin bei Radio 1. Das war's von mir. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie's gut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.